Ja, ich freue mich mit euch für den Advent zu feiern. Advent, ich habe das Bibelwort drüber geschrieben aus den Sprüchen, das Warten der Gerechten wird Freude sein. Das passt gut zu dem, was wir in der Einleitung schon gehört haben, weil ich finde wirklich, wir haben allen Grund, mit dem Jammern aufzuhören. Das ist die große Perspektive, die Jesus-Leute haben. Das Warten der Gerechten wird Freude sein. Jetzt vielleicht nicht immer schon. Jetzt manche Traurigkeiten. Gerade wenn man die alten Advents- und Weihnachtslieder singt, dann merkt man, dass da ganz, ganz viel davon noch drin ist. Gell? Dass manches auch durch das Dunkel durchgeht und dass das auch dazugehört. Aber die Botschaft vom Licht ist das Eigentliche. Für mich ist Advent Vorfreudezeit. Vorfreudezeit, einfach von dem her, ihr kennt es noch, wenn jemand schwanger ist, dass man dann sagt, jemand ist guter Hoffnung. Und eigentlich ist das ein Kennzeichen für Gemeinde Jesu. Gemeinde Jesu ist gute Hoffnung. Gute Hoffnung, weil der ewige Gott ihnen eine große Zukunft, eine große Sache verheißen hat. Oh, das war jetzt wieder falsch. Hilf mir gerade nochmal, was ich jetzt wieder drücken muss. Das singen wir nachher. War nur, dass man sich schon mal darauf einstellen kann. Genau, warten. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als unsere Kinder klein waren und wir auf Freizeiten gefahren sind. Waren öfters in dem Jahr unten in Spanien, also da bist du etwa 12 Stunden gefahren. Und nach der ersten halben Stunde hat es angefangen, Papa, sind wir dann jetzt bald da? Und du hast gedacht, das hältst du nicht nochmal aus. 12 Stunden lang, alle halbe Stunde, gegen Ende war es dann noch schneller. Aber das ist so. Was heißt, wenn man Kindern sagt, noch 11,5 Stunden? Das ist auch kein Trost, oder? Und sie können sich nichts darunter vorstellen. Ähnliches mit der Weihnachtszeit. Adventszeit ist für Kinder eine echte Herausforderung. Gerade wenn sie so bewusst noch ein bisschen mitfeiern. Und ich habe das so toll gefunden, habe jetzt ein bisschen mehr nochmal nachgeguckt, dass Eltern seit 1840 etwa sich richtig gute Gedanken gemacht haben, wie sie Kindern helfen können, über diese Zeit des Wartens drüber hinwegzukommen. Sich auf Weihnachten zu freuen, systematisch. Ich habe gedacht, ich erzähle euch einfach ein paar von den Geschichten, junge Eltern, vielleicht habt ihr noch Ideen oder Oma und Opas, die ihr auch verwenden konnten. Also eines war ganz so am Anfang, dass man 24 Bilder hatte und die ins Fenster gehängt hat. Und wenn 24 kleine Fensterscheiben voll waren, dann war klar, jetzt ist Weihnachten da. Man hat wahrscheinlich nicht mehr rausgucken können dann, aber man kann sich das gut vorstellen. Ich habe gedacht, fast so ein bisschen wie eure Weihnachtsfenstergeschichte, gell? Bloß halt in klein. Dann haben manche sind draufgekommen, sie machen 24 Kreidestriche und immer wenn Sonntag ist, mit farbiger Kreide. Und jeden Tag darf ein Kind einen Strich wegwischen. Tolle Idee, ich habe bloß gedacht, also bei uns hätte es nicht geklappt, weil ich hätte einfach mehr weggewischt. Bei uns wäre schneller Weihnachten geworden, das weiß ich hundertprozentig. In Österreich haben Eltern was ganz Tolles gemacht, eine so Art Himmelsleiter aufgebaut und täglich ist das Christkind eine Stufe weiter nach unten gekommen, bis es dann eben unten auf der Erde war. Ich habe gedacht, boah, das ist toll, gell? Da ist die Menschwerdung dann richtig schön beschrieben worden. In Skandinavien ist ein Brauch entstanden, dass man eine Kerze in 24 Teile eingeteilt hat. Das gibt es jetzt wieder. Es gibt solche Kerzen zu kaufen, wo schon 24 Strichen dran ist und man darf jeden Tag eben nur bis zum nächsten Strichen abbrennen lassen und dann geht es bis runter und irgendwann kommt es dann mit Weihnachten. Dann gab es die gedruckte Weihnachtsuhr und dann irgendwann auch unseren Adventskalender. 1904 ist er zum ersten Mal erschienen Damals noch nicht mit so Türchen, wo man aufmachen konnte, sondern da gab es ein Blatt, wo eben die Sachen vorgefertigt waren und dann ein Blatt, wo man ausschneiden durfte und das Bildchen durfte man dann draufkleben und dann ist mit der Zeit auch das ganze Bild entstanden. Interessant, mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs ist Papier ja armselige Ware in Deutschland geworden, nichts Kriegswichtiges, deswegen mussten Adventskalender wegfallen, aber die NSDAP, die haben gemerkt, wir müssen den Leuten doch was geben. Und manche Älteren von euch können es vielleicht noch ein bisschen wissen, man hat alles umgedeutet. Aus dem Christkind ist das Lichtkind geworden. Und bis dahin hat man immer von der Vorweihnachtszeit gesprochen. Und jetzt hat man plötzlich das lateinische Wort Advent genommen. Das war gar nicht im Gebrauch geworden. Und dann gab es einen eigenen nationalsozialistischen Kalender. Alle religiösen Elemente sollen weggenommen werden. Aber interessant, gleich nach dem Zweiten Weltkrieg gab es wieder den Adventskalender, weil klar war, wir brauchen Orientierung, wir brauchen Hoffnung, wir brauchen Grund zur Freude. Und das Schöne finde ich wirklich, wenn man so bewusst feiert, dass man so einen Zielpunkt hat, 24. Auch wenn das jetzt nicht der Originaltag war, wo Jesus auf die Erde gekommen ist, aber am 24. da steigt die große Party. Weihnachten ist Party für Jesus, heißt so ein älteres Kinderlied, wo ich es richtig toll finde, das sich vor Augen zu halten. Weihnachten ist Party für Jesus. Im Blick auf das Ewige, auf die ewige Herrlichkeit, gibt es auch so Drandenker in der Bibel und darüber will ich mit euch ein bisschen nachdenken heute. Also, dass ihr nicht denkt, dass es bloß um Adventskalender geht. Es geht um den biblischen Adventskalender. Biblische Adventskalender, der hat sich nicht nur über 24 Tage erstreckt. Der biblische Adventskalender hat sich über tausende von Jahren erstreckt. Deswegen war es auch so schwierig, die Spannung zu halten. Deswegen hat es auch kaum noch jemand gegeben, der wirklich damit gerechnet hat. Das ist für mich diese eine Weihnachtsfigur, der Simeon, wenn er da landet in Lukas 2, das ist so beeindruckend. Einer, der noch damit gerechnet hat. Einer, der noch im Advent Gottes zu Hause war. Einer, der vielleicht auch ein Stück weit ein Vorbild für uns sein könnte. Anfang der Menschheitsgeschichte müssen wir hingucken, wenn wir die biblische Adventszeit, die erste biblische Adventszeit uns vor Augen halten wollen. Gott hat alles sehr gut gemacht. Prädikat sehr gut. Super gemacht. Aber dann kommt ganz schnell die Pleite rein und interessanterweise in dem Fluchwort über die Schlange ist schon das Heilswort für uns Menschen. Die erste Adventsbotschaft überhaupt in der Bibel steht ganz am Anfang der Bibel. Da heißt dann von dieser Schlange, dem Kennzeichen des Bösen: Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinen Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Also ein Mensch wird das Elend ausrotten, aber ihn wird es das Leben kosten. Noch ganz verschwommen, für uns viel besser zu fassen, gell? Weil wir von Golgatha wissen und den ganzen Erläuterungen, die wir im Neuen Testament haben, für das Geschehen, aber für die damalige Zeit noch sehr, sehr unsicher. Das Versprechen Gottes, es wird einen Retter geben. Aber so viele Zeit ist ins Land gegangen. Und wie gesagt, viele, viele haben gar nicht mehr dran gedacht. Es gibt auch keine Datumsanzeige, so wie wir es jetzt mit einem Adventskalender machen könnten. Sondern was wir haben, ist in gewisser Weise, sind Erkennungszeichen. Immer wieder neue Informationen sind gegeben worden und mich begeistert es richtig, dieses Moment Verheißung und Erfüllung. Das ist für mich einer der Gottesbeweise. Verheißung, Erfüllung. Das, was Gott verspricht, das hält er auch ein. Ich würde euch sehr Mut machen, da mal ein bisschen auf die Spur zu gehen. Also im Blick auf die Geburt dieses Retters sind sie sehr eindeutig. Und wenn wir die Weihnachtsgeschichten jetzt wieder so lesen, dann stolpern wir da regelrecht immer drüber weg, dass es dann heißt, wie es beschrieben ist oder wie es geschrieben ist da und da. Also, dass es in Bethlehem sein soll. Wenn man überlegt, in Micha 5, 700 vor Christus schon gesagt, du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Und die Jungfrauengeburt, bei Jesaja schon vorausgesagt, der Kindermord in Bethlehem, die Herkunft aus Ägypten, das Wohnen in Nazareth, alles Aussagen, die vorher gemacht worden sind und für mich letztendlich wirklich solche Ausrufezeichen für die Treue Gottes. Er steht zu seinem Wort. Genauso ist es, wenn es um das Leben Jesu geht, da ist der Vorläufer beschrieben, in der Wüste wird er auftreten als Wegweiser. Wo ich das zum ersten Mal so bewusst angegangen bin, habe ich gedacht, sag mal, ein Wegweiser in der Wüste, was Verrückteres gibt es denn da? Bis mir bewusst geworden ist, wenn irgendwo ein Wegweiser nötig ist, dann in der Wüste, weil der geht zum Leben und Tod. Und jetzt kommt Johannes der Täufer als der Wegweiser und der Wegweiser, weg von sich. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Dann die Wirksamkeit Jesu. Das, was Jesus dann ja richtig auf sich bezieht, als in Nazareth die Heilige Schrift bekommt und vorliest, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und dann sagt er Amen. Das passiert jetzt gerade. Das passiert mit mir. Dann der Einzug auf dem Esel, du Tochter Zion, freue dich, gell, diese ganz bekannten Worte. Und ganz besonders viel im Blick auf das Sterben Jesu. Ganz, ganz viele Einzelheiten, die aufgeführt sind, die ja wie so eine Art Erinnerungshilfe, wie so eine Art Adventskalender wachhalten sollen, im Blick, dass er wirklich kommt. Der Verrat durch einen Freund, dass er geschlagen und angespuckt ist, mit Sündern gekreuzigt, dass seine Hände und Füße durchbohrt werden, Galle und Essig, das Leiden und Sterben Jesu und der stellvertretende Tod und vor allen Dingen dann nochmal in Jesaja 53 diese ganz, ganz große Deutung. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und interessant, dann auch im Blick auf die Auferstehung Jesu, dass ganz, ganz viel da vorhergesagt ist, also dass keine Knochen gebrochen werden, dass er unter Reichen begraben wird und dass er von den Toten auferweckt wird. Und ich finde das so schön, wenn man sich das so vor Augen hält, an x Stellen, wo deutlich wird, Gott steht zu seinem Wort. Gott erfüllt sein Wort. Gott kommt zu seinem Ziel. Durch die Irrungen und Wirrungen der Menschen. Gott kommt zu seinem Ziel. Und das Große für uns jetzt, wir leben nach Christus. Das ist für mich was ganz existenziell Wichtiges für mein eigenes geistliches Leben geworden, das zu kapieren. Wir leben nach Christus. Und das ist so wichtig, dass wir das bewusst leben, dass wir nach Christus leben. Und dass wir nicht so tun, als ob Gott noch gegen uns wäre, als ob es noch Fragen geben würde, ob Gott uns liebt oder nicht. Natürlich, wenn einer sein Liebstes für uns dran gibt, dann ist doch offensichtlich, dass er uns liebt. Wir leben nach Christus, nach diesen großen Geschehnissen, nach dem, was Gott so manifestiert hat in dieser Welt. Wir leben danach und wir dürfen mit dem Christus leben. Das ist das Große. Mit dem Christus leben, der zugesagt hat, bei uns zu sein an jedem Tag. Alle Tage, nicht nur in der Vorweihnachtszeit, nicht nur an den großen Festen, nicht nur in den Hochzeiten unseres Lebens, sondern auch in den Tiefzeiten. Alle Tage bis an der Weltende. Das war der erste Adventskalender Gottes. Aber Gott hat einen zweiten parat. Einen zweiten parat, der startet eigentlich ja mit der Himmelfahrt. Wo es dann heißt, und so wie ihr ihn jetzt gen Himmel fahren gesehen habt, so wird er wiederkommen. Das war der Startpunkt für den zweiten Adventskalender Gottes. Und dann heißt da drin, Markus 13, dann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in den Wolken mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann wird er die Engel senden und wird seine Auserwählten versammeln von den vier Winden vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Wo ich jetzt zum ersten Mal, glaube ich, drauf gestoßen bin, ist, dass in den Endzeitaussagen der Bibel das ganz, ganz stark ist, dass Gott auf seine Leute aufpasst. Das war mir vorher noch nie so bewusst geworden. Aber wenn du mal die verschiedenen Endzeitaussagen guckst, dann ist das einer der entscheidenden Punkte. Gott passt auf seine Leute auf. Die Auserwählten, dass denen nichts passiert. Er verkürzt, kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, er verkürzt sogar die Zeit des Leidens, des Wartens, dass sie durchhalten können. Gott hat ein Auge auf seine Leute. Nun ist offensichtlich, wir haben kein Datum. Wie bei dem ersten Kommen Jesu. Wir haben kein Datum, sondern Zeiten. Da heißt es in Markus 13, von dem Tag aber und der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Das ist ihm vorbehalten. Das ist ja interessant, in der ganzen Geschichte der Christenheit hat es immer wieder Leute gegeben, die das scheinbar nicht gelesen haben, die immer angefangen haben zu rechnen. Und selbst unser toller bibelgelehrter Bengel, unser württembergisches Urgestein, auch der hat seine Verrechnungen gehabt. Nein, damit müssen wir leben. Wir wissen kein Datum. Aber wir haben einzelne Stationen. Interessanterweise steht das Ausführlichste in Matthäus 24. Matthäus 24, allerdings, es ist nicht so, dass man jetzt denkt, okay, jetzt kann ich 24 Türchen öffnen. Könnte man ja damit assoziieren. Sondern bei dem, was da drin steht, habe ich bei manchen gedacht, boah, das Türchen würde ich lieber zulassen. Die Türe würde ich lieber gar nicht erst öffnen. Jesus spricht von Zeichen, Zeichen, die wahrnehmbar sind, die erkennbar sind und die darauf hindeuten, dass er kommt. Dass er kommt, Zeichen, die erschrecken, die verunsichern können. Aber genau das möchte Jesus nicht. Er möchte uns versichern, dass er durch alle Höhen und Tiefen dabei ist. Und dass er mit seinen Leuten geht, auch durch schwere Situationen, durch Zeiten der Endzeit und möchte unser Vertrauen letztendlich stärken. Oh, jetzt. War ich jetzt immer hinterher? Nee. War's okay? Gut. Jetzt sind da ganz viele Sachen ausgesagt, muss ich immer wieder ein bisschen rumschielen. Oder ich mache jetzt einfach mal alle durch. Ja? So, Genau. Station Türchen, die angedeutet sind, wo man sagt, wie gesagt, also manche würde ich am liebsten zulassen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Da gibt es Leute, die sich selber zum Christus hochschwingen, die sich selber als Heilmacher sehen. Ja, wir haben das in unserem Volk gehabt, dass ein ganzes Volk gerufen hat, Heil Hitler. Und was für ein Unheil war das, wenn einer sich zum Christus macht. Kriege und Kriegsgeschrei. Wie gut haben wir es? Also das ist unglaublich, gell? Eigentlich müssten wir Gott jeden Tag ein paar Mal gleich dafür danken. Seit 1945 kein Krieg. Die allermeisten von uns kennen Krieg nur vom Hörensagen. Ein Geschenk ohne Ende. Aber wenn wir in diese Welt hineingucken, dann nimmt es überhand. Hungersnöte, Erdbeben, Bedrängnisse, Missachtung des Gesetzes. Und dann heißt da zwischendrin, denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würden auch die Menschen nicht gerettet werden, aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt. Und dann gibt es Verführung. Und dann heißt es da nochmal, wenn es möglich wäre, auch würden die Auserwählten verführt werden. Aber es wird nicht sein, weil Gott auf seine Leute aufpasst. Sonne und Mond werden ihren Schein verlieren, die Kräfte des Himmels werden ins Wanken kommen. Man hat den Eindruck, Chaos, Botschaft pur. Aber interessant, dann heißt es, und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Das ist so typisch für die biblische Nachricht. Genau in diese Botschaft rein kommt die Nachricht, keine Angst. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Seht auf, gell? Das ist nichts anderes wie Kopf hoch. Kopf hoch, nicht den Kopf in den Sand stecken. Nicht den Kopf nach unten halten. Das ist nicht eine besonders fromme Haltung. Sondern Kopf hoch, erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Ich glaube, diese Berichte möchten uns ermutigen und uns herausfordern, ganz entschieden fröhlich unseren Weg mit Jesus zu gehen, auf ihn zu sehen und ihm zu vertrauen und das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, das Ziel bei ihm zu sein. Der Blick auf den Adventskalender Gottes verrät uns nicht, wie lang es noch gehen wird. Aber er zeigt uns, dass Gott am Wirken ist, Stück für Stück am Wirken ist. Und vieles davon, von dem, was berichtet ist, können wir schon sehen. Was mir in der letzten Zeit wichtig geworden ist, es mehr zu beten, dein Reich komme. Ja, diese Vater unser Bitte. Ich finde, das ist, du hast es vorhin in der Einleitung auch schon ein bisschen gesagt, das ist manchmal auch bei uns frommen Leuten so, dass so oft gejammert wird und so oft das Negative gesehen wird und so oft die Probleme wahrgenommen und beleuchtet werden. Ja, das ist auch so. Aber wir haben die Perspektive, dass wir beten dürfen, dein Reich komme. Im Zerbruch dieser Welt. Dein Reich komme. Mir gefällt es so, bei deutschen Worten kann man das ja manchmal so schön sehen. Also das Wort Ende braucht nur ein Buchstaben davor und dann ist es was ganz anderes. Und mir ist es wichtig geworden für mich selber, gell? Ich warte nicht auf das Ende, sondern ich warte auf die Wende, wo Gott alles zum Heil macht. Ich warte auf die Wende, wenn er kommt. Wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Nein, wir warten nicht auf den Weltuntergang. Auch wenn der dazugehört. Aber wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Wir beugen heute schon die Knie vor dem, der Herr der Ewigkeit ist. Das ist interessant, wenn er dem mal nachgeht, war mir gar nicht so bewusst gewesen, dass dieses Moment, dass einmal alle ihre Knie vor ihm beugen, dass das sich wie ein roter Faden durch die Bibel durchzieht. Da heißt im Psalm 22, ihn allein werden anbeten alle Großen auf Erden, vor ihm werden auf die Knie beugen alle, die zum Staub hinabfuhren und ihr Leben nicht konnten erhalten. Das ist eine Hammersaussage, oder? Alle, die zum Staub herabgefahren sind, alle, die bisher schon gestorben sind, alle werden einmal die Knie vor ihm beugen. Jesaja 45 dann nochmal, ich schwöre bei mir selbst und Gerechtigkeit geht aus meinem Mund, ein Wort, bei dem es bleiben soll, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen schwören. In Römer 14 dann nochmal und dann ganz bekanntes, was wir wahrscheinlich alle kennen, dieser Lobgesang aus dem Philipperbrief. Darum hat ihn auch Gott erhöht, hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen all derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ich finde das so eine schöne Geschichte. Wer heute schon vor Jesus kniet, der macht das schon, was in Ewigkeit mal alle tun werden. Heute schon vor ihm auf die Knie gehen, ihn anerkennen und ihn Lob singen, ihn preisen, das ist unsere große Herausforderung. Mir hat es sehr bewegt, dass uns das jemand erzählt hat, haben wir dann extra nochmal erkundigt gemacht, ob es auch wirklich so war, aber das war wohl so in Elbingerode, in der ehemaligen DDR, in den neuen Bundesländern, war ein großes Diakonissenmutterhaus. Und die Gründer dieses Diakonissenmutterhäusers, die haben den großen Umbau gemacht und dann haben sie gesagt, Mensch, unsere Schwestern, die brauchen was für ihre Gesundheit und haben ein Hallenbad eingebaut. Jetzt in der Zeit der DDR gab es ja, sagen wir mal, manches an Mangelwirtschaft. Etwas, was gefehlt hat, waren Schwimmbäder. Jetzt sollten die Leute von der Nationalarmee, die sollten schwimmen lernen, aber es gab keine Schwimmbäder. Und deswegen gab es eine Absprache mit dem Diakonissenmutterhaus. Einmal in der Woche kommt ein Trupp Soldaten und lernt schwimmen im Schwimmbad von den Diakonissen. Ich stelle mir das immer so vor, gell? Der damaligen Zeit, verrückte Geschichte. Und dann wird erzählt, wie so ein junger, schneidiger Leutnant mit seiner Truppe, der kam gerade von so einer Schulung und kam mit seiner Truppe an und muss sich dann bei der Pforte melden. Das ist heute in Liebenzell noch so und bei den ganzen Diakonissenmutterhäusern, die ich kenne, ist das überall das Gleiche. Und da sitzen in der Regel Ruhestandsschwestern, die da ihren Dienst noch tun. Und da saß auch so eine alte Schwester. Und dann hat er gesagt, weil ihn das gestört hat, da stand oben drüber, Jesus siegt. So in Stein gehauen, wie das früher bei so frommen Häusern immer war. Jesus siegt. Dann hat er gesagt, also wissen Sie, das müssen Sie dann auch mal wegmachen. Jesus siegt. Der Sozialismus siegt. Und die alte Schwester, die war fit. Der hat gesagt, ach, wissen Sie, wahrscheinlich haben Sie auch recht, der Sozialismus siegt. Aber wissen Sie, vor dem Sozialismus haben schon andere gesiegt und nach dem Sozialismus werden wahrscheinlich auch noch mal ein paar siegen, aber am Ende siegt Jesus. Das ist die Perspektive. Am Ende siegt Jesus. Deswegen ist so gut, diesen alten Protestsong, kann man wirklich sagen, Jesus Christus herrscht als König. Das dürfen wir jetzt schon singen. Er herrscht als König jetzt schon. Und irgendwann wird es mal die ganze Welt erleben. Jesus Christus herrscht als König. Aber jetzt müssen wir das große Türchen noch miteinander angucken. Also das ist wie... Oh, schnell weitergegangen. Genau, jetzt ist gut, sehr gut. Ja. Sehr gut, weil das wäre jetzt Unterschlagung, wenn wir das nicht noch angucken würden. Das wäre wie wenn man Advent feiert und kein Weihnachten. Also die ganz große Tür ist Offenbarung 21. Etwas, was wir uns nicht vorstellen können, aber wo ich so unendlich froh bin. Etwas, was tröstet, was Halt gibt, was durchträgt. Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Gott ganz nah. Und dann ist es so beschrieben in Bildern, die kann ja niemand von uns letztendlich verstehen. Das übersteigt unsere Wirklichkeit. Unsere Wirklichkeit ist die Wirklichkeit von Leid, von Not, von Tränen, von Schmerz und von Tod. Das ist unsere Wirklichkeit, von der sind wir dauernd umgeben. Und es ist auch die Wirklichkeit unseres Lebens. Aber ich bin so unendlich froh, dass hinter dieser ganz großen Tür des Advents Gottes die neue Welt steht. Nicht der Untergang der alten Welt, sondern die neue Welt. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch das Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Deswegen können wir sagen, ja, wir leben im Advent. Nicht nur in der Adventszeit. Wir leben im Advent seit der Himmelfahrt. Und die Vollendung wird sein, wenn Jesus wiederkommt und uns zu sich holt. Und bis dahin haben wir diese große Zusage, der Herr ist nahe. Mir hat das Bild so gefallen, habe ihn in Rottweil fotografiert. Da steht es irgendwo mitten in der Fußgängerzone, dort und hier. Ist für mich so ein richtig Ermutigungsbild geworden. Das ist so. Der Herr ist nahe, dort und hier, überall. An jedem Platz, in jeder Situation, zu jeder Zeit. Er ist nahe, das ist ein Wort, was in der Bibel gar nicht hundertprozentig übersetzt werden kann. Das ist ein Wort, was doppelt ausgelegt werden kann und letztendlich auch ausgelegt werden muss, weil es keiner hundertprozentig sagen kann, wie es jetzt gemeint ist. Es kann bedeuten, der Herr ist nahe, es steht nahe vor der Tür, dass er kommt. Das würde jetzt ganz, ganz auf Advent passen, gell? Der Herr ist nahe. Immer wieder auch dieser Aspekt in den Evangelien drin, hey, verschlaft's nicht, er ist nahe. Also das ist damit gemeint, ja, aber es kann genauso auch heißen, er ist jetzt ganz nah bei dir. Der Herr ist nahe. Er ist jetzt bei dir. Ein guter Bekannter von mir hat immer einen Zettel gehabt oder mehrere Zettel, den hat er in seinem Auto liegen gehabt, in seinem Geldbeutel, an seiner Tür und was weiß ich, da stand immer drauf J-I-D, J-I-D. Und immer wenn er den Zettel gesehen hat, hat er sich vor Augen gehalten, Jesus ist da, J-I-D, Jesus ist da. Wenn er den Geldbeutel aufgemacht hat, Jesus ist da. Wenn er ins Auto eingestiegen ist, Jesus ist da. Ich habe gedacht, ja, das ist so gut zu wissen, dass das stimmt. Der, der nahe vor der Tür steht, ist uns jetzt schon ganz nahe. Mit ihm dürfen wir leben, nicht problemlos, aber der, der uns nahe steht, sagt, ich bringe euch durch. Nicht einfach, aber der, der uns nahe steht, sagt, ich lass dich nicht im Stich. So haben wir allen Grund, in diesen großen Advent Gottes getrost hineinzugehen. In der Vorfreude, im staunenden Wahrnehmen, er hält sein Wort und im Glücklichsein jetzt schon für immer zu ihm zu gehören. Ich möchte gerne noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir sehr, dass du dein großes Versprechen gegeben hast, dass du wiederkommst in Macht und Herrlichkeit. Und danke, dass du dein Versprechen gegeben hast, dass du mit uns bist, auf der ganzen Station bis zu diesem großen Tag. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen immer wieder neu füllst mit dieser getrosten Gewissheit. Du kommst und du kommst auch mit dieser Welt zu deinem Ziel. Und du kommst und bist da, egal wo wir sind und wie es uns geht, und hältst uns und trägst uns und bringst uns durch. So loben wir dich und preisen dich und beten dich an. Amen.